Wir wollen heute Morgen fortfahren mit der Apostelgeschichte und lesen zunächst die ersten Verse von Apostelgeschichte 15. Und einige kamen von Judäa herab und lehrten die Brüder, wenn ihr nicht beschnitten worden seid nach der Weise Moses, so könnt ihr nicht errettet werden. Als nun ein Zwiespalt entstand und ein nicht geringer Wortwechsel zwischen ihnen und Paulus und Barnabas, ordneten sie an, dass Paulus und Barnabas und einige andere von ihnen zu den Aposteln und Ältesten nach Jerusalem hinaufgehen sollten, wegen dieser Streitfrage. Zunächst die Situation. Die Juden waren bereit, von den Nichtjuden oder bemüht, von den Nichtjuden einige für ihre Religion zu gewinnen. Wer übertreten wollte, musste bestimmte Bedingungen erfüllen, unter anderem auch sich taufen lassen, natürlich beschneiden, und war dann ein anerkanntes Mitglied der jüdischen Gesellschaft. Und nun sahen diese Juden in Jerusalem, dass Paulus durchs Land reiste oder durch die ganze Gegend riesigen Erfolg hatte, und da sahen sie eine Möglichkeit. Sie sagten sich, Paulus ist ja selber Israelit, die ganze Bewegung ist in Jerusalem entstanden, Jesus ist der Christus, der uns verheißene Herrscher, da war eine Gelegenheit. Heute würde man solche Männer Trittbrettfahrer nennen, die versuchten, was rauszuholen. Und dann bestanden sie natürlich darauf, dass das Gesetz zu halten sei. Und diese Frage stand jetzt vor den Christen in Antiochien: Muss ein Heide, ein Nichtjude, der zum Glauben kommt, das Gesetz halten? Und die Sache war so schwierig, dass sie eine Entscheidung in Jerusalem herbeiführen wollten. Der Apostel Paulus hat eisern darauf bestanden, kein Gesetz, nur aus Gnaden errettet. Ich will dazu ein Wort lesen aus Galater 2, Vers 5. Er spricht von Galater 2, Vers 4, es war aber der nebeneingeführten falschen Brüder wegen, die nebeneingekommen waren, um unsere Freiheit auszukundschaften, welche wir in Christus Jesus haben, auf dass sie uns in Knechtschaft brächten, denen wir auch nicht eine Stunde durch Unterwürfigkeit nachgegeben haben, auf dass die Wahrheit des Evangeliums bei euch verbliebe. Paulus hat immer wieder betont, er rettet aus Gnaden aufgrund des Glaubens, er rettet aufgrund des Erlösungswerkes Jesu, und dazu können wir keinen Beitrag leisten. Die Juden auf der anderen Seite wollten das Gesetz durchdrücken. Wir stehen hier im Grunde genommen vor einem außerordentlich schwierigen Problem, und es geht wohl um die Frage, was ist unter Gesetz zu verstehen? In Römer 7 sagt der Apostel Paulus vom Gesetz, Römer 7, Vers 12, so ist also das Gesetz heilig und das Gebot heilig und gerecht und gut. Der Herr Jesus hat gesagt, ich bin nicht gekommen, das Gesetz aufzulösen, sondern zu erfüllen. In Jerusalem ist festgelegt worden, was noch vom Gesetz gehalten werden sollte. Ich komme gleich darauf. Das ist auch eine erstaunliche Sache. Und eine Lösung des Problems wird wohl darin liegen, dass es darum geht zu wissen, was die Juden unter Gesetz verstanden. Sie hatten das mosaische Gesetz ja auf ganz gewaltige Weise erweitert. Jetzt muss ich aber ein Wort aus Römer 4 dazu lesen. Römer 4, Vers 15. Denn das Gesetz bewirkt Zorn. Aber wo kein Gesetz ist, da ist auch keine Übertretung. Wer das Gesetz abgeschafft, brauchten wir auch keine Gnade. Darüber müssen wir uns auch im Klaren sein. Es ist das Gesetz, das gegen uns spricht. Also ist das Gesetz nicht so aus der Welt geschafft. Dann haben wir das Wort Jesu, der spricht von den wichtigeren Dingen des Gesetzes. Das ist ein ganzer Komplex, auf den ich aber heute nicht näher eingehen will. Ich will nur auf das eingehen, was dann in Jerusalem beschlossen ist. Und das lesen wir auch in diesem Kapitel in Apostelgeschichte 15. Vers 28, da finden wir den Beschluss der Apostel in Jerusalem. Denn es hat dem Heiligen Geiste und uns gut geschienen, keine größere Last auf euch zu legen, als diese notwendigen Stücke. Euch zu enthalten von Götzenopfern, von Blut und von Ersticktem und von Hurerei. Wenn ihr euch davor bewahrt, so werdet ihr wohl tun. Lebet wohl. Also zunächst sich zu enthalten von Götzenopfern, dann von Blut und Ersticktem. Blut und Ersticktes läuft auf eins hinaus, denn normalerweise lässt man bei einem Tier, das geschlachtet wird, das Blut auslaufen. Beim erstickten Tier kann es nicht auslaufen. Es erstarrt in den Adern. Wer das Fleisch isst, isst das Fleisch mit dem Blut. Und dann das dritte, also Götzenopfer, Blut erstickt im Hurerei. Interessant ist, dass diese Dinge alle lange vor dem mosaischen Gesetz bestanden. Dass wir kein Blut essen sollen, ist erstmals vermerkt in 1. Mose 9 bei Noah unmittelbar nach der Flut. Also lange vor dem Gesetz. Die Götzen finden wir schon bei Jakob. Er sagt seinen Söhnen, tut die Götzen von euch. Dass Hurerei eine Sünde war, wussten die Erzväter schon. Judah wollte seine Schwiegertochter verbrennen lassen, weil sie unverheiratet ein Kind empfing. Stellte sich heraus, dass er selber der Vater war. Sich hat er dann nicht verbrannt. Josef sagt zu Potiphas Frau, als sie ihn verführen will, wie sollte ich ein so großes Unrecht begehen und gegen Gott sündigen? All das war lange vor Mose. Also die Dinge, die hier genannt werden, die sind schon längst vor dem Gesetz gewesen. Das alles macht die Frage nach dem Gesetz umso schwieriger. Aber wie gesagt, darauf will ich heute Morgen nicht weiter eingehen. Eins ist mir allerdings an dieser Sache noch bemerkenswert. Die in Antiochien haben noch nicht die Auffassung vertreten, die heute als selbstverständlich hielt, jede Versammlung ist eigenständig, sondern die haben nach Jerusalem geschickt und sich erkundigt, was sagt denn ihr dazu? Nun lesen wir in Kapitel 15 in Vers 37 von einem Zerwürfnis zwischen Paulus und Barnabas. Sie wollen zur zweiten Reise starten und dann heißt es, Barnabas aber war gesonnen, auch Johannes, genannt Markus, mitzunehmen. Paulus aber hielt es für billig, den nicht mitzunehmen, der aus Pamphylien von ihnen gewichen und nicht mit ihnen gegangen war zum Werk. Es entstand nun eine Erbitterung, so dass sie sich voneinander trennten und Barnabas Markus mitnahm und nach Zypern segelte. Paulus aber erwählte sich Silas und zog aus von den Brüdern der Gnade Gottes befohlen. Also hier sehen wir, dass auch zwischen Aposteln zu einem Zerwürfnis kommen kann. Und wir können uns natürlich fragen, wer von den beiden hatte Recht. Für die Entscheidung von Paulus spricht, dass von nun an nur noch von ihm berichtet wird, während wir von Barnabas nichts mehr hören, der doch auch ein gesegneter Knecht Gottes war. Auf der anderen Seite spricht für Markus das, was wir in 2. Timotheus 4 lesen. Da schreibt der Apostel Paulus, 2. Timotheus 4, Vers 11, Lukas ist allein bei mir, nimm Markus und bringe ihn mit dir, denn er ist mir nützlich zum Dienst. Also der Mann, den Paulus damals nicht haben wollte, war jetzt nützlich zum Dienst. Ich denke, wir können das Ganze am besten verstehen, wenn wir uns bewusst sind, dass wir zwei unterschiedliche Menschen vor uns haben. Paulus war ein Mann, der in erster Linie die Sache sah, seine Botschaft, seinen Auftrag. Und der sich sagte, da kann ich nur mit einem losziehen, der eisern durchhält. Barnabas war mehr ein gütiger Mensch. Der wollte Markus nicht vor den Kopf stoßen. Der war bereit zu verzeihen und ihn wieder mitzunehmen. Ich bin überzeugt, wir brauchen in einer Gemeinde beide. Wir brauchen sowohl einen Paulus, der sagt, nix da, das ist die Richtung. Und wer da nicht mitzieht, der muss zurücktreten. Und wir brauchen auch den gütigen Barnabas, der sich der Schwachen annimmt und sagt, Bruder, du liegst völlig schief, aber ich versuch's noch einmal mit dir. Paulus selbst hatte von diesem Barnabas einmal viel genossen. Keiner wollte ja diesen Saulus annehmen, der die Gläubigen verfolgt hatte. Wer fuhr hin und holte ihn? Barnabas. Barnabas war immer bereit zu helfen. Paulus war der Mann mit der großen Aufgabe und der ging gerade seinen Weg. Und auch da können wir nicht sagen, wir müssen alle sein wie Paulus oder alle wie Barnabas. Beide haben ihren Platz, beide haben ihren Auftrag und beide brauchen wir. In Kapitel 16 lesen wir nun etwas, was nicht ganz leicht zu erklären ist. Da heißt es in Vers 6, sie durchzogen aber Phrygien und die galatische Landschaft, nachdem sie von dem Heiligen Geist verhindert worden waren, das Wort in Asien zu reden. Als sie aber gegen Mysien hinkamen, versuchten sie nach Bithynien zu reisen, und der Geist Jesu erlaubte es ihnen nicht. Als sie aber an Mysien vorübergezogen waren, gingen sie nach Troas hinab, und es erschien Paulus in der Nacht ein Gesicht. Ein gewisser mazedonischer Mann stand da und bat ihn, komm herüber nach Mazedonien und hilf uns. Als er aber das Gesicht gesehen hatte, suchten wir alsdann nach Mazedonien abzureisen, indem wir schlossen, dass der Herr uns gerufen habe, ihnen das Evangelium zu verkündigen. Hier steht zunächst im Vers 6, das nur nebenbei, das Wort Asien. Ich weiß nicht, warum unsere Übersetzer immer noch nicht wissen, dass Asien ein Erdteil ist und dass hier Kleinasien gemeint ist. Denn der normale Mensch denkt doch bei Asien wirklich an den größten der fünf Erdteile und nicht an einen Landstrich. Und so sollte man denn auch das schreiben, was wirklich gemeint ist. Was mir hieran interessant ist, ganz abgesehen davon, dass der Geist sie hinderte, ist, dass im Vers 6 vom Heiligen Geist gesprochen wird, in Vers 7 vom Geist Jesu. Das sind zwei unterschiedliche Bezeichnungen, und ich habe noch nie von einem Schriftausleger etwas gehört, dass er unter beiden unterscheidet. Dabei nimmt Gott es doch mit den Namen sehr genau. Denken wir daran, dass der Name Abrahams von Abram in Abraham geändert wurde, der von Sarah in Sarai, der von Jakob in Israel, und hier soll das alles dasselbe sein. Ich weiß allerdings keine Deutung. Aber vielleicht findet einer der Brüder oder Schwester mal etwas heraus, ob da ein Unterschied besteht zwischen dem Heiligen Geist und dem Geist Jesu. Nun erscheint Paulus in der Nacht ein Gesicht. Ich denke nicht, dass wir das als einen Traum auffassen können, denn der Begriff Traum kommt im Neuen Testament mehrmals vor, und wenn es ein Traum wäre, wäre es ja auch wohl gesagt worden. Wir lesen, es erscheint Paulus ein mazedonischer Mann, und er bittet ihn zu kommen. Und dann ist der eigenartige Ausdruck, Vers 10, als er aber das Gesicht gesehen hatte, suchten wir nach Mazedonien abzureisen, indem wir schlossen, dass der Herr uns gerufen habe, ihnen das Evangelium zu verkündigen. Das war also auch für die Apostel nicht eine absolut sichere Sache, sondern sie zogen den Schluss. Etwas, was wir gewöhnlich tun, wir hätten lieber klare Anweisung, aber hier sehen wir, dass sie darauf angewiesen waren, einen Schluss zu ziehen. Sie kommen jetzt nach Philippi und da lesen wir, dass ein Mann eine Sklavin, eine Magd hatte, die einen Wahrsagergeist hatte. Und auch das wollen wir einmal lesen von Vers 16 an. Es geschah aber, als wir zum Gebet gingen, dass uns eine gewisse Magd begegnete, die einen Wahrsagergeist hatte, welche ihren Herren viel Gewinn brachte durch Wahrsagen. Diese folgte Paulus und uns nach und schrie und sprach: Diese Menschen sind Knechte Gottes des Höchsten, die euch den Weg des Heils verkündigen. Dies aber tat sie viele Tage. Paulus aber, tief betrübt, wandte sich um und sprach zu dem Geiste: Ich gebiete dir, in dem Namen Jesu Christi von ihr auszufahren. Und er fuhr alsbald aus zur selbigen Stunde. Diese Magd muss wohl sehr bekannt gewesen sein in der Stadt. Sie brachte ihren Herren viel Geld. Mit ihm muss ihre Wahrsagerei schon irgendwie gestimmt haben. Die Leute zahlen nicht gern, wenn es nicht taucht. Und hier zahlten sie viel. Also muss sie wohl allerlei zu sagen gehabt haben. Und was diese Frau nun von den Aposteln sagte, war in Wirklichkeit allerbeste Reklame. Stellen wir uns einmal vor, wir hätten hier in Lüdenscheid solch eine bekannte Wahrsagerin. Und wenn unsere Brüder am Samstagmorgen unten am Straßenstern stehen und die Traktate verteilen, dann riefe die: Diese Männer sind Knechte Gottes des Höchsten, die euch den Weg des Heils verkündigen. Wenn die Frau wirklich Ansehen hätte, dann würden den Brüdern die Traktate aus der Hand gerissen. Und mancher würde denken, wunderbare Sache. Vor einigen Jahren ist ein in Deutschland bekannter Evangelist auf den Glauben gekommen, auf den Gedanken gekommen, die Wirklichkeit des Jenseits, der Ewigkeit, der unsichtbaren Welt anhand von Spukgeschichten und Spukerfahrungen zu beweisen. Paulus hat ganz anders gedacht. Der wollte keine Empfehlung vom Teufel. Wenn die noch so richtig war, ich weiß nicht, was an dem Satz auszusetzen ist, diese Männer sind Knechte Gottes des Höchsten, das waren sie, die euch den Weg des Heils verkünden, das stimmte. Trotzdem wollte er keine Unterstützung vom Teufel. Was mich wundert, ist das Wort tief betrübt. Worüber war er betrübt? Dass er verärgert war, könnte ich mir denken. Aber es heißt tief betrübt, weil die Frau immer wieder da stand, hatte den bösen Geist ausgetrieben. Nun kommt wieder etwas, was uns schwer zu verstehen ist. Trotz dieses einwandfreien Verhaltens von Paulus trifft ihn und Silas ein sehr schweres Los. Sie werden vor die Richter geschleppt, offensichtlich ohne rechten Prozess, werden sie geschlagen, ins Gefängnis getan, ins innerste Verlies, die Füße in den Stock gezwängt. Also es ging ihnen ausgesprochen schlecht. Das ist aber etwas, was wir auch in anderen Fällen in der Bibel lesen. Zum Beispiel Josef hat sich im Hause Potiphas hervorragend gehalten und dann kommt er noch ein Stück tiefer ins Gefängnis. Bei dem König Hiskia lesen wir, nach dieser Treue zog das Heer des Eroberers gegen Jerusalem. Es ist für uns immer schwer, die Dinge abzuschätzen und auch zu verstehen. Von Paulus und Silas heißt es nun, wie sie im Gefängnis sind, um Mitternacht begannen sie zu beten und Gott zu preisen. dies um Mitternacht, das sagt uns, dass auch diese beiden Männer eine gewisse Zeit gebraucht haben, um das zu verkraften. Das waren Menschen wie wir, viel geistlicher, ganz sicher, und stehen hoch über uns. Aber ihre menschlichen Empfindungen waren immer noch da. Wir hätten vielleicht Wochen gebraucht. Ich weiß nicht, ob wir überhaupt dahin gekommen wären, im Gefängnis Loblieder zu singen. Paulus und Silas um Mitternacht. Und nun greift Gott ein mit einem Erdbeben. Die Türen des Gefängnisses öffnen sich. Auch die Fesseln der Gefangenen. Die Füße, die in den Stock eingezwängt waren, wurden frei. Die Balken werden wohl auseinandergeflogen sein. Wie ist das möglich gewesen? Wir lesen in Apostelgeschichte 9, dass Gott zu Ananias sagt, geh zu Saulus, denn siehe, er betet. Vielleicht hat Gott hier zu einem Engel gesagt, geh nach Philippi, denn hör, sie singen. Möglich. Aber Gott hat auf diesen Lobgesang geantwortet in einer ganz wunderbaren Weise, die Gefängnistüren geöffnet, die Gefangenen befreit. Nun stürzt der Kerkermeister herbei, er ist in großer Not, denn nach römischem Gesetz haftete er mit seinem Leben für die Sträflinge, und wenn die Türen sich öffneten, konnten die ja entfliehen, und dann wusste er, was ihm geschah. Das wollen wir jetzt einmal lesen, in Kapiteln in 16, Vers 27. Als aber der Kerkermeister aus dem Schlaf erwachte und die Türen des Gefängnisses geöffnet sah, zog er das Schwert und wollte sich umbringen, indem er meinte, die Gefangenen wären geflohen. Paulus aber rief mit lauter Stimme und sprach, tue dir nichts Übles, denn wir sind alle hier. Er aber forderte Licht und sprang hinein, und zitternd fiel er vor Paulus und Silas nieder. Und er führte sie heraus und sprach, ihr Herren, was muss ich tun, auf dass ich errettet werde? Sie aber sprachen, glaube an den Herrn Jesus und du wirst errettet werden, du und dein Haus. Eine gewaltigere Wende kann man sich kaum vorstellen. Der Kerkermeister war wahrscheinlich am Tage vorher noch als Folterknecht aufgetreten, hatte sie geschlagen und misshandelt, und jetzt fällt er vor ihnen nieder, redet sie an, ihr Herren, was muss ich tun, um errettet zu werden? Paulus sagt ihm sehr klar das Evangelium, und die Botschaft des Evangeliums ist sehr einfach. Glaube an den Herrn Jesus, und du wirst errettet werden, du und dein Haus. Eine große Frage ist natürlich, ob dieser Satz, du und dein Haus, für alle gilt. Kann man sagen, wann irgendein Vater zum Glauben kommt, wird auch sein Haus, das heißt seine ganze Familie, errettet? Ich glaube das persönlich nicht. Hier steht nicht, du und dein Haus, wie üblich, alle werden errettet. Ich bin der Ansicht, dass das eine ganz besondere Zusage an ihn war. Oder dass Paulus aus seinem Wissen herausgesprochen hat. Ich würde mich jedenfalls hüten, den Schluss daraus zu ziehen. Interessant ist nun, dass der Apostel Paulus den Kerkermeister und sein Haus noch in derselben Nacht tauft. Es gehen die Ansichten über nichts so weit auseinander wie über die Taufe. Da ist erstmal der gewaltige Unterschied, dass die Kirchen die Säuglinge taufen und viele Gemeinden nur die, die zum Glauben gekommen sind. Dann ist da der Unterschied, dass die einen meinen, durch die Taufe würde man Christ, und die anderen sagen, durch die Taufe bezeuge ich, ich bin mit Christus gestorben. Weil die Ansichten so weit auseinandergehen, gibt es auch so viel Unsicherheit auf dem Gebiet. Auch in unseren Brüderversammlungen herrscht nach meiner persönlichen Ansicht nur ein recht fragwürdiges Taufverständnis. Damals hat man die Taufe sehr wichtig genommen. Wer von uns hätte denn daran gedacht, den Kerkermeister zu taufen, und zwar, wie wir sehen, noch ehe Paulus und Silas behandelt wurden? Er hat ihnen nachher die Striemen abgewaschen. In Apostelgeschichte 9 mit Saulus geht's noch schneller. Saulus, der 3 Tage blind war und gefastet hatte, wird getauft. Dann fällt es wie Schuppen von seinen Augen. Dann bekommt er zu essen, dann wird er gestärkt. Erst wurde dieser Mann, der körperlich am Ende war, getauft und dann bekam er zu essen. In einer amerikanischen Bibelausgabe mit vielen Kommentaren steht auch ein Artikel über die Taufe, und wie das bei solchen Leuten üblich ist, versucht er natürlich beide Seiten zu beleuchten. Und so hat er dann einen Abschnitt, was spricht für die Kindertaufe, und einen zweiten, was spricht für die Glaubenstaufe. Und für die Kindertaufe nennt er 2 Dinge. Als erstes, sie entspricht der Beschneidung im Alten Testament. Und als zweites, im Hause des Kerkermeisters wurden Kinder getauft. Ich bin überzeugt, dass sehr intelligente Leute das geschrieben haben. Und das zeigt uns, dass auch sehr intelligente Leute was Dummes schreiben können. Denn der israelitische Knabe wurde beschnitten, weil er ein Israelit war, nicht um ein Israelit zu werden. Und wir müssen doch Ursache und Wirkung auseinanderhalten. Der war Israelit und wurde deshalb beschnitten. Wäre kein Israelit, hätte keiner daran gedacht, ihn zu beschneiden. Also spricht das, was da geschieht, für die Glaubenstaufe. Denn wir taufen jemanden, weil er Christ ist. Weil er Israelit war, wurde er beschnitten, weil er Christ ist, wird er getauft. Dann das Zweite, im Hause des Kerkermeisters waren unmündige Kinder. Der Text zeigt genau das Gegenteil. Wir wollen ihn einmal lesen vom Vers 32 an. Und sie redeten das Wort des Herrn zu ihm samt allen, die in seinem Hause waren. Und er nahm sie in jeder Stunde der Nacht zu sich, wusch ihnen die Striemen ab, und er wurde getauft, er und all die Seinigen alsbald. Und er führte sie hinauf in sein Haus, setzte ihnen einen Tisch vor und frohlockte an Gott glaubend mit seinem ganzen Haus. Hier werden 3 entscheidende Aussagen über das Haus gemacht. Erstens, sie redeten das Wort des Herrn zu ihm samt allen, die in seinem Hause waren. Nun ist es unvorstellbar, dass Paulus und Silas versucht haben, unmündigen Kindern die Rechtfertigung aus Glauben zu erklären. Und wenn sie zu allen geredet haben, so heißt das ganz einfach, alle waren in der Lage, dieser Verkündigung zu folgen. Das ist ein so einfacher Schluss, dass man ihm gar nicht entgegen kann. Dann heißt es weiter, nachdem er getauft worden ist, er frohlockte an Gott glaubend mit seinem ganzen Haus. Das heißt, das ganze Haus hat geglaubt und das ganze Haus hat in diesem Glauben frohlockt. Wieder ein Beweis, dass keine unmündigen Kinder zugegen waren. Aber auch hier erfährt man, was ein Engländer mal in einem Sätzchen gesagt hat: Überzeug einen Menschen im Gegensatz zu dem, was er haben will, und er bleibt doch bei seiner alten Ansicht. Auch im christlichen Bereich wird viel, viel mehr vom Nutzen und den Folgen her entschieden als von der Wahrheit des Wortes selbst. In Philippi entstand nun eine sehr feine Gemeinde, obwohl die Apostel nur ganz kurze Zeit da waren. Wir wissen, dass die Apostel in einigen Städten lange waren, Korinth 1,5 Jahre, in Ephesus über 2 Jahre, in Thessalonik nur 3 Wochen. Hier in Korinth scheint es noch kürzer gewesen zu sein, denn es heißt, dass sie anschließend weggingen. Und doch entstand in Philippi eine einwandfreie Gemeinde. Das wird klar aus dem Philipperbrief. Paulus beginnt ihn mit den Worten: Paulus und Timotheus, Knecht Jesu Christi. Er nennt sich nicht Apostel, wenn er an die Philipper schreibt. Es gibt zwei Gemeinden, bei denen betont er den Apostel, am stärksten bei den Galatern, weil die am weitesten von der Wahrheit weg waren. Sodann bei den Korinthern. Allen anderen schreibt er nur Apostel, und bei zweien lässt er den Apostel weg, bei den Philippern und bei den Thessalonikern. Da brauchte er nicht auf seine apostolische Vollmacht hinzuweisen, da war er einfach Paulus, das genügte. Nun ein weiteres, er schreibt an die Heiligen in Philippi mit den Aufsehern und Dienern. Das sagt uns auch etwas. Über die Aufseher wird sehr viel gesprochen, über die Diener sehr wenig. In Philippi waren sie beide. Dann sagt er ihnen in Vers 5, er dankt Gott wegen ihrer Teilnahme am Evangelium vom ersten Tage an bis jetzt. Genau das Gleiche kann er den Thessalonikern schreiben, auch eine Gemeinde, bei der er auf den Titel Apostel verzichtet. Das gehört einfach zu einer lebendigen Gemeinde, dass sie das Evangelium verkündigt. Wir wollen jetzt aus Kapitel 17 die Verse 10 und 11 lesen. Die Brüder aber sandten alsbald in der Nacht sowohl Paulus als Silas nach Beröa, welche, als sie angekommen waren, in die Synagoge der Juden gingen. Diese aber waren edler als die in Thessalonich. Sie nahmen mit aller Bereitwilligkeit das Wort auf, indem sie täglich die Schriften untersuchten, ob dies sich also verhielte. Diesen Menschen wird ein sehr gutes Zeugnis ausgestellt. Sie waren edler als die anderen. Und wir lesen, was sie taten. Sie untersuchten die Schriften, um festzustellen, wie die Dinge waren. Der Apostel Paulus schreibt den Thessalonichern, prüfet aber alles, das Gute haltet fest. Woran prüfen? Zum Prüfen braucht man immer einen Maßstab, ganz eindeutig. Und es kann für uns nur einen Maßstab geben, das Wort Gottes. Das wird uns sehr schnell klar, wenn wir nach der Alternative fragen. Die Alternative, die andere Möglichkeit, klärt oft alles. Was ist denn die Alternative zum Wort Gottes? Die Ansicht irgendeines Philosophen? Da gibt es doch nicht zwei, die einer Ansicht sind. Die Ansicht eines Professors der Theologie? Albert Schweitzer hat geschrieben, es gibt mindestens ebenso viele angeblich wissenschaftliche Auffassungen über Jesus Christus, wie es Professoren der Theologie gibt. Haben wir aber eine Schwierigkeit, wenn wir da die richtige herausfinden wollen. Dann gibt es aber noch etwas. Meine eigene Meinung, die kann ich ja auch bringen. Und wenn wir all das überlegen, dann gibt es nur eine vernünftige Antwort. Wir erforschen die Schriften, ob es sich also verhält. Wir haben immer das Wort Gottes auf der einen Seite und wir haben all den Mensch, die menschlichen Beiträge auf der anderen. Und da ist es gar nicht schwer zu wählen. Aber nun zur Frage, Sie waren edler. Gibt es denn Menschen, die keine Sünder sind? Das wird damit nicht gesagt. Wir lesen in Römer 1 oder 2, wie Gott darüber denkt. Da heißt es, Gott hat vom Himmel herabgeschaut, um zu sehen, ob ein Gerechter da sei. Da wird er das Wort aus Psalm 14 zitiert und er stellt fest, da ist kein Gerechter, auch nicht einer. Auch die Menschen in Beröa waren Menschen, die die Gnade benötigten. Aber sie waren insofern edler, als sie noch anzusprechen waren. Wenn man ihnen die Botschaft sagte, dann haben sie nicht gleich abgeschaltet. Sie haben geprüft, ob das stimmte. Ich glaube, das ist einer der wesentlichen Unterschiede zwischen denen, die richtig stehen und die falsch stehen. Die Falschstehenden, die sind einfach zugenagelt, da ist nichts zu ändern. Und die anderen sind offen, hören die Botschaft, prüfen sie, erwägen sie vor Gott. Goethe hat einmal gesagt, ein Lernender wird immer dankbar sein, weiß ich sagen, war aber wirklich nicht mehr. Dem Fertigen ist nie was recht zu machen. Ein Lernender wird immer dankbar sein. Möchten wir doch immer Lernende sein, die nicht denken, ich bin fertig, nichts kommt dabei. Wir haben die wunderbare Möglichkeit, uns anhand des Wortes Gottes immer wieder zu unterrichten. Alle sind Sünder, alle sind auf die Gnade Gottes angewiesen, aber einige sind so verstockt, die kann selbst das Evangelium nicht erreichen. Und denen ist dann auch nicht zu helfen. Jetzt lesen wir, dass Paulus nach Athen fährt. Und Athen ist uns ja sehr wohl bekannt, nicht nur aus der Bibel. Athen hatte einen kulturellen Höchststand erreicht, von dem viele denken, dass er auch heute noch nicht übertroffen ist. Einer hat von ihnen gesagt, nie werden die Alten veralten. Auf jedem Gebiet waren sie führend. Und zu diesen Leuten kommt nun Paulus mit seiner Botschaft. Er versucht ganz vorsichtig heranzugehen, indem er auf das zurückgreift, was er in der Stadt gesehen hat. Sie hatten einen Altar dem unbekannten Gott, und daran knüpft Paulus an und sagt, diesen Gott, den ihr verehrt, ohne ihn zu kennen, den verkündige ich euch. Er zitiert auch einen ihrer Dichter, aber er kommt dann auch zum glasharten, klaren Evangelium, wie wir es in Vers 30 lesen. Da sagt er ihnen, nachdem nun Gott die Zeiten der Unwissenheit übersehen hat, gebietet er jetzt den Menschen, dass sie allenthalben Buße tun sollen, weil er einen Tag gesetzt hat, an welchem er den Erdkreis richten wird in Gerechtigkeit durch einen Mann, den er dazu bestimmt hat, und hat allen den Beweis davon gegeben, indem er ihn aus den Toten auferweckt hat. Paulus sagt ihnen also, dass Gott die Absicht hat zu richten und dass er ihnen deshalb befiehlt, Buße zu tun. Ganz ähnlich beschließt Petrus in Apostelgeschichte 10 im Hause des Hauptmanns Cornelius seine Predigt. Da heißt es im Vers 42, und er hat uns befohlen, dem Volke zu predigen und ernstlich zu bezeugen, dass er, Jesus, der von Gott verordnete Richter der Lebendigen und der Toten ist. Diesem geben alle Propheten Zeugnis, dass jeder, der an ihn glaubt, Vergebung der Sünden empfängt in seinem Namen. Also immer wieder wird Buße gepredigt, und Buße ist die einzige Möglichkeit, zu Gott hinzufinden. Man kann heute erstaunliche Berichte hören, vor allen Dingen, wer die entsprechenden Bücher liest, der liest sie massenweise, wie sich Leben von Menschen angeblich unter dem Einfluss Jesu Christi herrlich verändert. Eins fehlt: Buße. Ich persönlich bin der Überzeugung, dass ohne Buße niemand zu Gott kommen kann. Das geht gar nicht. Ich muss wenigstens selber erkennen und zugeben, dass ich ein Sünder bin. Anders kann ich keinen Frieden mit Gott finden. Und ich will dazu ein Wort lesen, ich glaube, es steht in Lukas 13, Vers 3. Jawohl. Nein, sage ich euch, wenn ihr nicht Buße tut, werdet ihr alle ebenso umkommen. Ich fühle mich berechtigt, dieses Wort, das negativ ist, nicht Buße und umkommen, sind ja negative Begriffe. Einmal positiv auszusprechen, dann heißt es, wenn ihr Buße tut, werdet ihr leben. Ich bin ganz sicher, dass das richtig ist. Und so hängt alles von der Buße ab. Wenn ich nicht Buße tue, komme ich um. Wenn ich aber Buße tue, ist das der Weg, um zu Gott zu finden. Und Buße ist mehr als der Hinweis auf ein falsches Tun. Buße ist das Bekennen von meinem falschen Sein. Der Herr Jesus sagt uns, dass zwei Männer in den Tempel gingen, ein Pharisäer und ein Zöllner. Und der Zöllner wollte selbst seine Augen nicht zu Gott emporheben. Da sieht man, wie die damals gebetet haben, nicht unter den Tisch geguckt. Zöllner wollte seine Augen nicht emporheben, sondern er sagt, o Gott, sei mir, dem Sünder, gnädig. Er spricht nicht von der einen oder anderen Tat. Er sagt nicht, vergib mir, dass ich mich jetzt denn gestritten und dass ich da einen belogen habe. Er sagt mir, dem Sünder, ein Gesamturteil. Und das ist der Weg, wie wir zu Gott kommen können und müssen. Im Bewusstsein unserer Schuld. Und Paulus geht so weit, sagt, Gott gebietet, Buße zu tun. Und dann weist er hin auf das Gericht. Eine Schau, die heute gar nicht mehr existiert. Und darum ist unser Volk auch so sehr weit ab vom Evangelium. Weil sie gar nicht mehr mit dem Gericht rechnen. Und vielleicht ist das eine unserer Hauptaufgaben, sie hinzuweisen auf den kommenden Zorn Gottes. Denn das wird wohl das einzige Mittel sein, um auch heute noch Menschen zur Vernunft zu rufen.